Und hier ist Steve's Queer World. Steve's Queer World. Aus dem Studio von Radio MKW. Der queere Talk aus dem Main-Kinzig-Kreis. Wer braucht denn da noch Queer Eye?
Hallo und einen wunderschönen Montagabend. Hier ist die Queer World bei Radio MKW und ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Ausgabe und freue mich auf tolle 2 Stunden mit euch und mit einem Gast, der gerade mir schon auf dem Bildschirm entgegenlächelt. Hallo Björn, schönen guten Abend.
Hallo Steve. Hallo.
Ach, da kommt die Gap, ist der Titel. Und ich glaube, das ist, du hast mir das so genannt im Vorgespräch und da dachte ich mir, das werde ich doch provokanterweise mal nehmen, weil ich glaube, es geht dir manchmal schon auf den Nerv, wenn man dich nur mit der Gap in Verbindung bringt. Und das werden wir heute Abend mal so klären, sage ich mal, ne?
Ja.
Oder?
Genau. Es war früher schlimmer, heute habe ich mich dran gewöhnt.
Okay.
Aber der Spruch stammt in der Tat von der Tina aus den Luckys. Die hat das immer gesagt. Ah, da kommt die Gap.
Ah ja. Ja, und die meisten denken das tatsächlich, wenn sie dich sehen, dann denken sie, ah, da ist die Gap, so ungefähr. Wir werden tolle 2 Stunden verbringen, auf jeden Fall. Natürlich auch über die Gap sprechen, wie sollte es anders sein. Aber natürlich auch so ein bisschen über dich, über deine Geschichte und das, was du außerhalb der Gap auch natürlich so machst. Und ja, freue mich auf den Musikmix, den du dir gewünscht hast und den du ja mitgebracht hast. Ja, ich sage einfach mal viel Spaß damit euch da draußen. Und wir hören uns jetzt mal den ersten Song an von Tokotronic. Und dann geht's dann gleich los, Björn. Also mach dich bereit und über deine tiefsten Geheimnisse zu sprechen, so ungefähr.
Also, uiuiuiuiuiui.
Bis gleich, Leute. Nicht Björn. Wir wollen noch mal ein bisschen noch was von dir erfahren, außer dass du für die Gap arbeitest. Ja, einfach mal zu deiner Person. Wie alt bist du? Wo kommst du her? Was treibt dich um? Was machst du beruflich? Na, oh, natürlich, das steht außer Frage. Aber vielleicht machst du ja noch was anderes.
Okay, also jetzt gilt's. Ja, also mein Name ist Björn Berndt. Ich bin 52 und ich bin der Chefredakteur des Gap-Magazins, in der Tat. Das Gap-Magazin ist in Frankfurt zu Hause, in der Kaiserstraße. Ja, und was willst du noch wissen?
Ja, woher kommst du ursprünglich? Bist du Frankfurter oder zugezogen?
Ach so, nee, ich komme nicht ursprünglich aus Frankfurt, ich komme aus Nordhessen, da aus dem Hinterland, das heißt wirklich so, das Hinterland, das ist zwischen Marburg und Biedenkopf und die Zeitung bei uns heißt auch, die Tageszeitung heißt der Hinterländer Anzeiger, also das, ja, so. Und so ein bisschen war es da auch so, ist es da immer auch noch so, es ist schon so ein bisschen Hinterland-Atmosphäre, ja.
Ein bisschen aber mehr wie in Frankfurt.
Ja. Das der einzige Vorteil war Friedensdorf, aus dem Ort, aus dem ich ursprünglich komme, der hat in der Tat einen Bahnhof. Das heißt, man konnte immer problemlos wegkommen. Wobei in meiner Zeit damals, in den 80ern, ist man auch getrennt. Also per Anhalter gefahren, um irgendwo hinzukommen.
Das war doch auch damals schon gefährlich, Mensch.
Ja, total.
Aber auch aufregend ja, wahrscheinlich.
Als Schwuler, als Schwuler. Aber es ist wie was passiert.
Was, aber man muss auch sagen, du hast aber diesen ganz speziellen Akzent, beziehungsweise diesen, ja, wie sagt man so schön, dieses...
Du meinst das R, das rollende R.
Das bisschen Amerikanische, das hast du dir abgewöhnt.
Na, es ist schon noch ein bisschen da. Mir ist es nie aufgefallen. Mir hat das in Frankfurt mal wirklich jemand gesagt. Es gab offenbar einen gemeinsamen Bekannten und die Person hörte mich sprechen, drehte sich um und sagte, kennst du den Christian aus Holzhausen? Und ich so, ja.
Okay.
Ja, wegen dem R. Mir ist es vorher nie aufgefallen. Und wenn ich aufgeregt bin, rolle ich noch ein bisschen mehr. Von daher kommt es jetzt ein bisschen öfters.
Okay. Was treibst du denn, wenn die Gap dir natürlich die Zeit dazu lässt in deiner Freizeit?
Ach, ich habe ja gar keine Freizeit. Ich bin ja nur am Arbeiten. Ja, was mache ich? Ich bin, da werden wir nachher vielleicht noch ein bisschen drüber sprechen. Ich arbeite als DJ auch nebenher noch. Mhm. Also während Corona natürlich nicht so wahnsinnig viel. Es läuft jetzt alles so langsam wieder an. Und ansonsten verbringe ich viel Zeit mit meinem Freund.
was den Beziehungsstatus natürlich klärt.
Das habe ich doch gesagt.
Jetzt ja, wissen es alle.
Ich wissen es alle, ja. Das ist auch, glaube ich, in Frankfurt ist es zumindest kein Geheimnis und jeder kennt auch meinen Freund Philipp. Und wir sind auch schon sehr lange zusammen. Wir haben irgendwann aufgehört zu zählen, weil das, ja.
Okay.
Und wir sind nicht verheiratet.
Na sowas. Ihr sträubt euch.
Wir sagen immer, wir sagen immer, uns will ja keiner.
Aber ihr euch gegenseitig.
Ja, schon. Das muss man wirklich sagen. Gerade in der Corona-Zeit war das ein wahrer Segen.
Schöner als alleine zu sein.
Ja, und das hat auch gut geklappt, muss man sagen. Also, toi, toi, toi.
Sehr schön. Wenn wir schon dabei sind, du sagst, aus dem Hinterland kommen, ja, jetzt sag ich mal 50 aufwärts, wenn man da so ein bisschen zurückrechnet, ist das ja auch noch eine Zeit, wo alles nicht so gängig war, wie das heute ist, ja, sprich Coming Out. Weißt du noch, wann das ungefähr war und wieso da die Reaktionen tatsächlich auch dir gegenüber waren oder so auch hinter dir?
Ja, also ich sag mal, das eigene Coming Out für mich selber, das war schon eigentlich relativ früh. Mhm. Ich weiß noch, das war so Anfang der Pubertät, ich sag mal so mit 13, 14 oder sowas da, wo meine Kumpels in der Schule so langsam anfingen, über Mädchen zu sprechen und ich habe dann auch mitgesprochen und ich habe, ja, wusste aber nie so genau, über was ich sprechen. Und dann haben wir irgendwann einen neuen Schüler bekommen, der in unsere Klasse gekommen ist und den fand ich super. Und plötzlich habe ich verstanden, wie die Jungs über Mädchen sprechen. So hätte ich über den neuen Schüler gesprochen. Ja. Und da habe ich gedacht, okay, hier jetzt irgendwie habe ich was kapiert gerade. Ja. Das war so das Erste, wo ich mich dran erinnere, das erste so inneres Coming Out.
Okay.
Dann hat es ein bisschen gedauert, bis ich es dann öffentlich gemacht habe. Und dazu muss man auch sagen, es gibt ja in der Provinz heute vielleicht mehr, aber damals gab es halt überhaupt keine queere Infrastruktur. Mhm. Also in Biedenkopf, in Marburg schon mehr, aber nach Marburg hatte ich nicht so Connections. Marburg ist ja auch eine Universitätsstadt, also da gab es wahrscheinlich schon schwule Gruppen, aber ich kannte sie halt nicht. Und in Biedenkopf gab es das überhaupt nicht. Also
deshalb werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, wie das so in deiner Jugend dann war, außer diesen Schwarm, den du da erstmal so gesehen hast. Und dann wirst du uns ein bisschen mal was von deiner schwulen Jugend auf dem Lande erzählen. The Gossip haben wir als nächstes, was du uns mitgebracht hast. Und ja, auf den Song freue ich mich auch sehr. Bis gleich. Mascha Freller war das mit Wind. Und wir sprechen jetzt über den Wind, der so auf dem Lande geweht hat, lieber Björn. Es gab ja natürlich auch ein Leben vor der Gap und kaum vorstellbar, oder? Ist dein Leben jetzt schon länger mit oder länger ohne Gap?
Da müsste ich jetzt rechnen. Das mache ich mal nicht. Aber in der Tat habe ich, also ich habe es ja eben schon angedeutet, es gab im Hinterland halt kein queeres oder kein schwules Netzwerk. Also ich kannte zwei andere Schwule, die haben halt in anderen Dörfern gewohnt, da hat man da mal telefoniert oder so, aber mehr ist da auch nicht passiert und man war da schon so ein bisschen so das Röslein auf der Heide, ja. Also das war auch mit einer der Gründe, wieso ich dann nach Frankfurt gezogen bin. Ich wollte ursprünglich mal nach Hamburg, aber das hat dann irgendwie nicht geklappt. Und dann, wobei in Hamburg habe ich zum ersten Mal schwule Szene kennengelernt, muss ich sagen. Ich habe ein halbes Jahr in Hamburg gelebt und dann hat das aber mit Job und Wohnung nicht so geklappt. Ne? Und da habe ich aber das erste Mal so schwule Szene miterlebt und fand das dann natürlich wahnsinnig aufregend und bin dann voller Euphorie nach Frankfurt gekommen. Und dann habe ich erfahren, es gab dann, nachdem ich weggezogen bin, hat es in einem Café in Biedenkopf, wo wir nach der Schule immer hingegangen sind, hat sich die erste Schwulengruppe Biedenkopfs gegründet. Da habe ich auch gedacht, na vielen Dank auch, ja, super.
Jetzt, wo ich weg bin.
Ich komme nicht mehr. Tut mir leid, ja. Ja.
Du bist natürlich, oder sagen wir es mal so, du hast natürlich nicht von vornherein Journalismus ausgewählt oder studiert, sondern du hattest ja erstmal eine andere Richtung eingeschlagen tatsächlich.
Ja, ich habe Jura studiert, Rechtswissenschaften hier an der Goethe-Uni und habe dann auch das erste Staatsexamen gemacht und mir war aber eigentlich schon relativ früh im Studium klar, dass ich nicht als Anwalt oder als Richter oder so arbeiten wollte. Das war, kann ich, weiß ich nicht, hat nicht gepasst. Ich habe damals ein Praktikum gemacht, sogar bei einem schwulen Anwalt, der auch sehr sozial eingestellt war und habe bei ihm aber auch schon gemerkt, dass er zu diesen ganzen, zu seinem Job, zu seinem Beruf eine ganz andere Beziehung hatte, wie ich das hatte damals oder hätte mir vorstellen können, obwohl mir das sehr gut gefallen hat, wie er das gemacht hat. Aber da habe ich schon gedacht, nee, das ist nicht so das, was du machen willst. Und wie gesagt, ich habe dann erstes Staatsexamen gemacht, geschrieben habe ich immer schon nebenher, kleinere Texte und habe dann auch eine Freundin von mir hat den Frankfurter Teil, ist jetzt ein bisschen peinlich, der McDonald's Kino News gemacht und da ich damals in der Partyszene sehr unterwegs war, habe ich dann immer den Party-Report gemacht für die McDonald's Kino
Du, in jeder
News-Gruppen.
Zeitschrift ist es doch so, dass du als allererstes der Party-Teil aufgeschlagen wird, ob da Bilder von einem drin sind, oder? Ja, so.
Ja,
Sprechen wir
so ein
nachher bei
bisschen
der
war
Gap
das.
nochmal drüber.
Genau, ja, und das waren so die Anfänge. Dann habe ich auch Praktika gemacht bei verschiedenen Stadtmagazinen und so. Und dann, wie gesagt, nachdem ich dann mein erstes Staatsexamen hatte, hätte ich ein Jahr warten müssen, bis ich mein Referendariat angefangen hätte können. Und dann habe ich gesagt, nö, ich versuche einfach mal was anderes in diesem Jahr. Und
Okay.
dann schauen wir mal. Und dann fügte es sich durch einen Zufall, dass mein Mitbewohner in meiner damaligen WG kannte über drei Ecken jemanden, der beim Gap-Magazin arbeitete und hat dann gesagt, du, die suchen einen Volontär, ruf doch da mal an. Und dann habe ich eigentlich mich um diese Stelle nur beworben, damit mich mein Mitbewohner nicht nervt, dass ich da nicht angerufen hätte, ja. So, und dann habe ich gesagt, okay, ich rufe da an, hol mir meine Absage und dann ist das Thema vom Tisch. Und dann hat sich das aber so nett und so positiv ergeben damals in dem Gespräch auch, dass ich dann in der Tat als Volontär beim Gap-Magazin angefangen habe. Und dann hat sich das halt so weiterentwickelt. Das Heft war ja damals noch sehr viel kleiner und als heute. Also das bestand nur aus wenigen Seiten und war auch schwarz-weiß damals noch. Und nachdem ich dann dazu gekommen bin und noch ein paar andere Leute, hat dann mein damaliger Chef, der dann auch mit seinem Studium fertig war, ist dann quasi eingestiegen und der Verlag war dann quasi sein Job und hat dann das Magazin aufgebaut. Wir sind dann auch umgezogen in größere Büroräume und so weiter und so fort. Und so hat sich das entwickelt. Und dann bin ich halt irgendwann in die Stelle des Chefredakteurs reingewachsen. So will ich es mal formulieren.
Sozusagen in der Gap gewachsen. Was mich nochmal interessiert, als du nach Frankfurt gezogen bist, jetzt sagtest du ja, du hast das erste Mal Szene kennengelernt in Hamburg, bist dann nach Frankfurt gekommen. Wie war denn damals die schwule Szene? Wie hast du sie damals wahrgenommen? Was war damals los?
Also ich bin damals, ich habe gearbeitet neben meinem Studium bei Boy, das war ein Klamotten- und Schallplattenladen, Boy Records, und da haben auch sehr viele Schwule gearbeitet, natürlich, und da hatte ich so das erste, dass man so einen schwulen Freundeskreis hat, so von der Arbeit halt und deren Freunde und so. Und damals, ich weiß noch, ich hatte immer, also ich bin mit denen gerne nach der Arbeit einen trinken gegangen und das war alles super. Und ausgehen fand ich für mich damals schwierig, weil ich, oder so, sagen wir es mal so, ich war dann das erste Mal im Blue Angel, das war die damalige wichtigste Diskothek, Schwulendiskothek in Frankfurt, die jeden Tag geöffnet hatte. Das muss man sich heute mal vorstellen. Jeden Abend Disco, ja? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag Disco im Blue Angel bis morgens früh. Unfassbar.
Das ist krass,
Und
ja.
ich bin und ich bin dann da, bin ich natürlich auch hingegangen und beziehungsweise meine Arbeitskollegen haben mich dann mitgenommen in Blue Angel und dann habe ich gedacht, okay, ist ja ganz nett hier, aber irgendwie die Musik gefällt mir nicht und irgendwie, also so richtig, ich habe dann gedacht, so, okay, das ist schwule Welt, ne, das weiß ich jetzt nicht so, ob ich mich da so zu Hause fühle. Und dann war ich in der Tat, also wie gesagt, ich hatte diesen schwulen Freundeskreis über meine Arbeit und bin dann wirklich zum Ausgehen in der Tat jedes Wochenende in die Batschkap gefahren, weil mir da einfach die Musik besser gefallen hat und hatte dann da auch so einen Freund, der war nicht schwul, aber irgendwie, wir haben uns jeden Freitag da getroffen und wir haben einen Abend zusammen verbracht. Er hat mich dann mit seinem kleinen BMX-Bike zum Nachtbus gebracht. So, das war so. Und dann hatte ich dann, irgendwann habe ich meinen ersten Freund richtig in Frankfurt kennengelernt und der hat mir dann auch eine Beziehung mit ihm gehabt und dann habe ich über den eine andere schwule Szene und auch ein anderes Nachtleben kennengelernt. Ja. Und dann hat es aber plötzlich zum Beispiel auch wieder Spaß gemacht, in Blue Angel zu gehen. Ja. Das war dann auch okay.
Wenn man die Abwechslung aber, hatte.
Und ich brauchte halt irgendwie, man muss schon, denke ich mir, so sein, also man muss immer seine Nische finden. Das ist nicht so, dass man sagen kann, zum Beispiel, ich bin jetzt schwul, Punkt, und jetzt gehe ich in die Szene und da bin ich jetzt zu Hause. Nee, das so einfach funktioniert es nicht. Ja. Mhm. Dafür ist es dann in sich, glaube ich, auch nochmal viel diverser und vielfältiger, als es von außen manchmal vielleicht wirkt. Ja.
Wir sprechen auch gleich nochmal so ein bisschen weiter über die verschiedenen Szenepunkte, die es damals gab, die ich auch heute schmerzlichst vermisse. Also viele Dinge, die du ja auch kennengelernt hast, wahrscheinlich auch durch die Gap und auch mal so, ich werde auch noch ein bisschen mehr nachbohren, wie du dann da bei der Gap dich da so hochgearbeitet hast, sozusagen. Okay. Bis dahin hören wir uns jetzt erstmal Pulp an mit Common People. Wir haben gerade im Hintergrund schon ein bisschen in Erinnerungen gewelkt und Dinge, ja, die es heutzutage gar nicht mehr gibt, muss man ja tatsächlich so sagen. Du bist ja damals dann zu Gap gegangen, bist du dann tatsächlich dann direkt schon in die Berichterstattung über die Szene gekommen oder wie war das dann?
Ja, da haben ja alle alles gemacht. Also
das war
ja jetzt, ja, das war schon so. Ich hatte aber ein Erlebnis, das war noch vor der Gap, wo wir eben ein bisschen drüber gesprochen hatten, wo ich nach Frankfurt gekommen bin. Eins der Aha-Erlebnisse der damaligen Zeit war, ich habe dann irgendwie die Stadt natürlich erkundet und habe so geguckt, was es da so gibt. Und dann bin ich durch Zufall in so ein großes Café an Friedberger Platz gekommen. Das hieß Harveys und das war innen so mit barocken Gemälden bemalt und mit Gold und riesige Tische und das war irgendwie also sehr opulent alles und coole Musik und dann habe ich gedacht, oh ja, das ist schön, hier trinke ich jetzt mal einen Kaffee und dann habe ich auf die Karte geguckt, was man so anbietet und dann stand auf jeder Seite der Speisekarte unten der Satz, also alles so verschnörkelt, war ja alles sehr barock und so, und dann stand auf jeder Seite der Speisekarte unten der Satz, dieses Lokal wird von Lesben und Schwulen geführt. Wenn Sie damit ein Problem haben, besuchen Sie bitte eins der umliegenden Lokale. Und da habe ich gedacht, hier bist du richtig, weil das kannte ich jetzt überhaupt nicht. Mhm. Ja. Und ich habe auch mit schwulen Bars oder so eher immer so Klingeln und Türspion gucken verbunden, was es ja auch wirklich damals noch gab, auch, ja. Und da habe ich gedacht, oh, das ist ja cool hier, ja. Und das war so ein bisschen so der Spirit der frühen 90er, dieser Queer Pride, ich spreche jetzt mal für mich als schwuler Mann, wo man als schwuler Mann oder als Schwuler quasi aus dieser Opferrolle rauskam und nicht mehr gesagt hat, oh, das ist alles, ich fühle mich benachteiligt und so, sondern nö, wenn ich habe nicht das Problem, schwul zu sein, sondern mein Gegenüber, wenn es ein Problem hat, das ist aber dann seine Sache, ja. Und ich bin stolz. Also das wurde alles umgedreht und das war so der Spirit der 90er und das hat mir sehr gut gefallen. Und das wollte ich kurz erzählen, das fand ich irgendwie. Das war wirklich so eine Initialzündung, wo ich gedacht habe, hier, jetzt bist du angekommen, ja.
Ja, cool. Ja, ist auf jeden Fall eine geile Sache mit dem. Das gibt's aber auch nicht mehr, das Harveys. Oder ist es?
Das gibt's schon noch.
Aber nicht in der Form. Aber
die Besitzer haben halt gewechselt. Das gehörte ja einer einer lesbischen Unternehmerin, die auch noch einen Club gemacht hat. Den kennst du dann wiederum. Also die hat die Music Hall gemacht. Das war eine große, relativ große Disco im Westen Frankfurts. Da gab es auch viele Konzerte und so, also richtig großes Ding. Und dann hat die Elke Bokelmann, hieß die, hat das Lofthaus irgendwann eröffnet auf der Hanauer Landstraße. Und das kennst du, glaube ich, auch dann schon.
Mein Herz blutet. Also es ist tatsächlich, also ich bin ja irgendwie aus der Clubszene irgendwie komplett entsprungen, aber wenn es das noch gäbe, ich glaube, da würde es mich doch immer wieder mal wieder zurück in den Club treiben. Also das war so meine Coming-out-Zeit tatsächlich, das Lofthaus, dann sonntags im Living, Dance for Gays and Friends, da hat sich die Schickeria getroffen, da hat es auch jeder Frankfurter Promi war dann immer ganz toll, sonntags abends dann dort und hat sich dann vorm Eingang ablichten lassen, wenn die Schwulen und Lesben getanzt haben. Was ich da mega interessant fand, dass man sehr viele tatsächlich muslimischstämmige Schwule mit ihren Freundinnen, die da echt in Scharen und auch super viel Spaß gehabt haben, das war für mich damals als Landei, wo ich dachte, das gibt's doch bei denen überhaupt gar nicht so ungefähr. Und die haben das da so geil ausgelebt, haben echt tolle Menschen dort kennengelernt. Und das gibt's alles gar nicht mehr. Den Engel gibt's nicht mehr. Da war ich zwar irgendwann mal 2-3 Mal zu sogenannten After Hours da gewesen, ne? Also da ging es ja auch rund um die Uhr, wie du schon sagtest. Ne? Ja. Das Lucky's war noch war oben neben dem Kino und hatte irgendwie
am Klaus-Mann-Platz am Frankfurter Engel, am Denkmal. Genau, und da gab es auch früher, ganz früher war über dem Lucky's im ersten Stock noch ein Buchladen. Da musste man dann immer, wenn man in den Buchladen wollte, musste man immer durchs Café und dann haben sich natürlich auch alle umgedreht, wenn man in den Buchladen gegangen ist.
Und wenn man als Unschuld vom Land in die Frankfurter Szene reinkam und man geht irgendwo rein und 100 Köpfe drehen sich um und muss dann dich von oben bis unten, also ich war dann so... Ich so, nein, ich komme hier nie wieder her. Also ich war sehr verunsichert damals tatsächlich. Also es war, ich habe das als sehr versnobbt, arrogant, keine Ahnung, wie ich es nennen sollte. Mich hat es damals total abgeschreckt irgendwie. Also das waren so die Erfahrungen, die ich in den Bars gemacht habe. Im Lofthaus war es halt eher so, da hat sich ja jedes heterosexuelle Wesen an dich rangeschmiegt, damit es in den Club reinkam. Das war ja tatsächlich schlimm damals. Ja, jeder wollte ins Lofthaus und jede. War schon eine tolle Zeit, ja.
Und das war alles noch vor dem Puls auch, muss man auch sagen. Das Puls gab es damals auch noch.
Das gab es noch nicht, ja. Das kannte ich ja auch in zwei Größen.
Legendärer, ja, genau, was der zweite große legendäre, oder Blue Angel muss man auch noch mitzählen, oder das Construction 5, das war quasi noch früher, das war ja eine richtig in den 70ern und 80ern war das ja eine total berühmte Frankfurter Diskothek. War halt auch durch die stationierten US-Soldaten, war das für die auch ein Anlaufort. Und da gab's wohl, also kenne ich auch nur, nur aus Erzählungen kenne ich das, da ist Divine aufgetreten und also Freddie Mercury war nach seinem Auftritt in Frankfurt nach einem Queen-Konzert in Construction 5 zu Gast. So ging das da. Aber das, wie gesagt, das kenne ich jetzt auch nur vom Hörensagen. Das habe ich selber nicht miterlebt. Ja.
Leider, sowas wäre schon schön, wenn man das mal so miterleben könnte, sozusagen. Aber gut, es sind alte Zeiten und wenn wir jetzt heute mal nach Frankfurt schauen, da ist nicht mehr viel übrig geblieben.
Nee, es gibt noch, ein paar Bars, die übrig geblieben sind und die sich aber auch, finde ich, gut etabliert und gut gehalten haben.
Ja.
Finde ich irgendwie bei allen. Also die machen das alle gut und haben auch alle ihr Publikum. Und natürlich ist es weniger als, ich sag jetzt mal, in den 90ern oder noch, wenn man noch früher guckt, ein Freund von mir hat jetzt auch während der Corona-Zeit so ein Forschungsding gemacht, wo er Frankfurts schwul-lesbische Kneipen in den 70ern und frühen 80ern untersucht hat und versucht hat herauszufinden, wo die waren, was es da gab. Ja, also da gab es sogar verschiedene, es gab zwei Lederbars zum Beispiel für Fetischleute. Ja, also kann man sich echt nicht mehr richtig vorstellen heute. Aber es ist halt auch, hat sich halt alles auch gewandelt. Ja, und es ist halt mehr, wenn man jetzt, ich sag mal, von Tanzen gehen, über Tanzen gehen spricht, hat sich's halt mehr auf Partys als Partys in verschiedenen Orten, ja, an verschiedenen Locations gewandelt. Und es gibt halt aber keinen Club mehr oder keine Disco wie das Blue Angel oder das Construction 5 oder ja, so.
Leider, muss man ja tatsächlich sagen. Aber gut.
Ja, ich weiß nicht.
Früher ist man ja immer rausgegangen.
Wenn der Bedarf für sowas so groß wäre, dann hätte sich das entweder gehalten oder es hätte sich irgendjemand gefunden, der es macht. Und ich glaube einfach, sagen wir es mal andersrum. Ich habe mir so ein bisschen abgewöhnt, so in so eine Nostalgie zu fallen und zu sagen, ach, früher und so, weil das ist mal ganz schön, darin zu schwelgen, so wie wir das gemacht haben, in Erinnerungen, aber das hilft dir jetzt im Hier und Heute auch nicht so richtig weiter. Und ich finde, man kann heute auch eine gute Zeit haben. Also ich bin, Partys kann ich sagen, es gibt jedes Wochenende findet irgendwas statt. Also mindestens eine Party jetzt nach Corona.
Es ist halt an verschiedenen Orten tatsächlich. Das ist halt so der genau, Unterschied von damals. Und was natürlich sich auch heute zu damals unterscheidet, ist, heute lernt man sich im Internet kennen. Damals ist man eben rausgegangen. Man musste rausgehen. Ne? Es gab zwar damals Gay-Chat, genau, zumindest zu meiner Zeit, so die Anfangszeit. Aber ja, dann, ne? Also damals, wenn man die Auswahl sehen wollte, da musste man tatsächlich rausgehen. Also das ist halt das so stimmt, das heute stimmt, nochmal
anders. Das gab's wirklich damals noch gar nicht. Ja, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ja, gut, dass du das nochmal sagst.
Ja, das ist so sind wir inzwischen in der digitalen Welt angekommen. ja. Wir werden gleich auch nochmal die Gap ansprechen, da ja auch, sag ich mal, der Aufbau sich mit der Zeit verändert hat. Wir werden auch nochmal über die komplett neue Gap sprechen, wenn man so das möchte, weil auch die Gap natürlich mit dem Laufe der Zeit auch einige Male sich gewandelt hat und sich viele Veränderungen tatsächlich auch eingestellt haben. Mhm. Und wir hören dann Le Blonde, Sister of Moon. Und Lily Allen mit einem ganz bösen Song, was man ja eigentlich gar nicht sagen darf, aber wir machen es trotzdem.
Ist ja schon. Und sind alle weg.
Lily Allen und Piep, you. Genau. Wir haben gerade so ein bisschen in den Erinnerungen noch geschwelgt und ich möchte auch da in den Erinnerungen auch nochmal so ein bisschen so die Gap praktisch nochmal parallel dazu auch sehen. Ich hatte dir ja vorhin so erzählt, auch so als die Musik lief. Für mich war das damals, so Anfang, also ich glaube 2000, dann hat man sich schon gar nicht irgendwie schnell in das Geschäft oder in den Friseurladen um die Zeil herum getraut, um sich die Gap da schnell zu schnappen, weil die da lag. Ja. Und dann ist man natürlich erstmal raus, hat erstmal so die Mitte aufgeschlagen, erstmal geguckt, welche schönen da abgelichtet wurden.
Reich und schön, Fotoseite.
Ja, genau, die reich und schön Fotoseite. Da hat man immer schön geguckt, wer war in Frankfurt unterwegs, dann gab es ja noch, ich glaube Darmstadt, ne, war ja noch mit dann auf einer Extras Seite, so ungefähr. Wiesbaden, irgendwie sowas in der Art, wenn ich mich recht entsinne. Wie war das damals denn so? Du sagst ja, es gab ja auch eine Änderung des Aufbaus und auch der Inhalte und auch Partnerschaften, die dann irgendwie geschlossen wurden.
Genau, also das Gap-Magazin ist entstanden aus einer Initiative der schwulen Jugendklicke Frankfurt. Mhm. Die gibt es heute noch, die heißen Our Generation. Und sind Teil des Kuss 41, des queeren Jugendzentrums in Frankfurt. Also die gibt es immer noch. Jetzt quasi in diesem Jugendzentrum aufgegangen, der Verein. Und aus dieser, bis dies damals die schwule Jugendliga, haben sich die Gründer des Gap-Magazins zusammengefunden und haben wirklich, die ersten Ausgaben waren, habe ich auch nur vom Hörensagen gehört, wirklich noch auf dem Kopierer kopiert und zusammengetackert in der Mitte. Also so ganz Süderzeitungsmäßig. Ja. Und dann hat sich das halt so weiterentwickelt, dank des damaligen Chefs Uwe Lochner, der das dann schon sehr nach vorne gebracht hat. Ja, und da auch so quasi da seine Firma sein Unternehmen. Und hat das da nach vorne gebracht. Und das ist in Deutschland, wenn man jetzt mal ein bisschen weiter guckt, ist es in jeder größeren Stadt so, also in Köln, in Hamburg, in Berlin und in München. Das sind überall entsprechende Stadtmagazine entstanden zu der Zeit aus ähnlichen Strukturen, mhm. also aus irgendwelchen Vereinen oder so, und die waren alle selbstständig. Und dann hat man irgendwann beschlossen, dass man vielleicht zuerst auf der Anzeigenebene zusammenarbeiten kann, weil die Hefte liegen ja kostenlos aus, das heißt, ja. die finanzieren sich nur über Anzeigen, wobei man bei Kauftiteln auch sagen muss, so viel Geld wird da über den Verkauf auch gar nicht eingenommen. Also die finanzieren sich auch zum größten Teil über Anzeigen.
Ja, klar,
aber
ja.
gut, egal, da will ich jetzt gar nicht so tief einsteigen. Mhm. Und da hat man schon mal damals angefangen, auf der Anzeigenebene zusammenzuarbeiten, weil es natürlich für große Unternehmen ist es einfacher und interessanter, wenn man die queere Zielgruppe bewerben möchte, dass man dann einen Ansprechpartner für ganz Deutschland hat ja. und nicht fünf Einzelne und fünfmal irgendwie was aushandeln muss. Ja. Und damals gab es halt, jetzt weiß ich noch, Jakobs Krönung, Kaffee,
ja.
Schleichwerbung. Die hatten damals, ein extra für unsere Magazine entworfene Werbung gemacht, also ein Foto gemacht mit vorher gab es irgendwie ein Motiv, was bei Schwulen sehr gut ankam, und dann sind sie irgendwie auf den Trichter gekommen und haben gesagt, oh, das bauen wir nochmal ein bisschen aus. Ja.
Bei denen können wir auch noch ein bisschen was holen.
Ja, so aber ungefähr. Ja.
Schön, aber dass so Unternehmen damals tatsächlich darauf reagiert haben. Ja. Und ich glaube, es war ja auch dann immer so, es gab ja auch viele, ich sag ja jetzt mal, heute sagt man queerfreundliche Institutionen in Frankfurt, die ja auch dann immer regelmäßig dort geworben haben. Die Inhalte waren damals, ich glaube, immer sehr regional gehalten noch. Habe ich das noch richtig in Erinnerung? Ich weiß,
sag mal. Ja, also ganz am Anfang, wie gesagt, ganz am Anfang waren wir ja auch sehr regional, und dann haben wir uns halt mit den anderen Magazinen zusammengeschlossen, und dann gab es dann, auch der inhaltliche, also der redaktionelle Teil auch so ein bisschen aufgeteilt. Es gab dann, eine Zeit lang war das so, dass jede Redaktion, jeder Stadt hat ein überregionales Thema übernommen. Mhm. Also überregionale Themen sind zum Beispiel Musik oder Buch oder Film oder Reise. So. Also ich hatte zum Beispiel Reise, habe ich 2 Jahre lang mal gemacht, die Reiseseiten für alle Magazine bearbeitet. Das heißt, die Redaktion hat dann gut. Und dann gab es sowas wie so ein Textpool, wo jeder Berichte und Texte eingegeben hat jeden Monat, und da konnte man sich dann, jedes Magazin konnte sich dann das rausholen, was der jeweilige Redakteur für seine Stadt auch als wichtig empfunden hat. Mhm. Ja, waren so die Anfänge. Und dann hat sich das aber nach und nach eher so ein bisschen rauskristallisiert, dass es dann irgendwann sowas wie eine zentrale Redaktion gab, die die überregionalen Themen bearbeitet hat, und dann war das halt in den Magazinen so, dass es einen überregionalen Teil gab mit diesen überregionalen Themen halt und einen regionalen Teil, der dann in den jeweiligen Städten gemacht wurde. Okay. Und so ungefähr kann man sagen, ist es heute auch.
Ja, ja, ja. Und es waren ja dann schon einige Zeitschriften oder sag ich mal Partnerschaften, die da entstanden sind. Ich glaube, es war dann Köln, die Rick heißt es gleich in Köln, ne? So.
Genau, die Rick in Köln, der Hinnerk in Hamburg, ja. Dann die Blue, das hieß früher Sergei, und in München heißt es Leo, hieß auch früher mal ja. Sergei, und so. Und die Siegessäule, die war immer extra.
Okay.
Die ist auch viel älter schon. Die Siegessäule aus der Liga.
Genau. Wir werden dann auch nochmal über den neuesten Wandel auch sprechen, auch was so die Unterschiede zu damals sind, tatsächlich auch was die Themen betrifft, und gerade auch, ne, man ist ja auch dann irgendwann mal digital geworden, welche Bedeutung hat denn tatsächlich noch die Printausgabe, die überall ausliegt, oder gegenüber dem Internet, das wird nochmal ganz interessant, und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, und jetzt geht's weiter, haben wir nochmal Tokotronik? Nein,
ja.
Wir haben Schrottgrenze. Genau, die Schrottgrenze kommt jetzt dran. Oh. Ja, ja. Manchmal ist es auch einfach zu warm bei den Temperaturen. Viel Spaß mit der Schrottgrenze, Leute. Lawinenhund war das. Und ja, wir sprechen immer noch mit Björn Bernd hier. Und es geht gerade noch ein bisschen um die Gap, aber gleich nicht mehr. Björn, wir haben ja jetzt schon einiges auch über die Gap erzählt, oder besser gesagt du. Jetzt ist, ich hatte es vorhin angesprochen, es sind andere Zeiten, wie damals, sagen wir mal so 1997. Die Zeiten haben sich geändert, die Formate, die Art und Weise, wie Menschen sich Informationen holen, und auch die Gap ist, sage ich mal, letztendlich in einem größeren Verbund, nenne ich es jetzt mal, aufgegangen. Wie ist denn der Wandel der Zeit für die Gap gewesen?
Also es ist auf jeden Fall lifestyleiger geworden, weil wir zur Blue Mediengruppe dazugehören. Was ich jetzt nicht so wahnsinnig schlimm fand, weil ich denke, das kommt halt noch dazu und die anderen Themen gibt's, also die Community-Themen, die Szene-Themen sind ja immer noch im Gap-Magazin drin, da kümmere ich mich schon drum.
Ja.
Und wenn du jetzt sagst, so Themenwandel, habe ich auch so ein bisschen überlegt und fand es dann so ein bisschen so erstaunlich, dass es eigentlich, es gibt Themen, die immer wieder kommen. Also ich kann mich erinnern, dass wir auch so in den 2000ern, Anfang der 2000er, haben wir eine Aktion gemacht mit dem Gap-Magazin, weil sie in der Stadt im Cruising-Park die Büsche weggehauen haben aus irgendwelchen Fadenscheinigen Gründen. Und dann haben wir so eine Aktion gemacht mit Stadtverordneten und Leuten aus dem Stadtparlament und haben dort Büsche gepflanzt wieder.
Okay.
So. Gemacht oder gab es ein Lokal, wo ein lesbisches Pärchen, weil es sich geküsst hat, rausgeflogen ist und dann haben wir dort vor diesem Lokal zusammen mit verschiedenen anderen Gruppen ein Kiss-In veranstaltet. Ja. Wir alle sind dahin und dann wurde auf ein Zeichen wurde dann geknutscht vor dem Lokal und es wurden Flugblätter verteilt. Und so. Ja, und auch so, also Gewalt gegen die queere Community war auch schon immer ein Thema. Das war zwischenzeitlich mal
weniger geworden, tatsächlich.
Auf jeden Fall sehr viel weniger geworden und hat jetzt ja leider in der letzten Zeit wieder rasant zugenommen. Und das sind so Themen, die immer wieder auftauchen. So, das fällt mir so, das ist so ein bisschen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen tragisch oder, aber das ist schon so was einen die ganze Zeit mitbegleitet. Was am Anfang halt auch noch ein großes Thema war, kann man sich heute, glaube ich, auch gar nicht mehr so richtig dran erinnern, der Durchbruch in der HIV-Medikation, dass man mit einer bestimmten Tablettenkombination den Virus so in Schach halten konnte, dass es nicht mehr nachweisbar war, dass man nicht mehr infektiert. Das war auch sowas, wo dann plötzlich so ganz neue Ideen aufkamen, dass man dann auch irgendwie Sex ohne Kondom haben konnte, plötzlich und so. Aber wie gesagt, es gibt schon immer wieder Themen, die auch immer wieder auftauchen, ja. Und das
Thema Trans ist, glaube ich, ein Thema, was viel präsenter geworden ist gegenüber früher. So habe ich zumindest den Eindruck. Thema Gendern, Wie geht ihr damit um?
Also ich finde es wichtig, ich arbeite ja mit Sprache und ich finde wichtig, dass ich da selber auch darauf hingewiesen wurde, was Sprache macht oder wie Sprache funktioniert. Und ich finde es spannend und wichtig zu gucken, wie man es anders machen kann. Wir gendern auch im Gap-Magazin inzwischen und ich finde es, man muss es halt intelligent und klug einsetzen. Es gibt Begriffe und Sachen, da finde ich, muss man das nicht tun. Und es gibt andere, da sollte man es tun, wenn man alle mit einbeziehen will. Ja. Und es gibt manchmal auch so ganz einfache Lösungen. Also bevor man dann anfängt mit irgendwie, dann sagt man einfach alle. Das ist ein einfaches Beispiel, wie man das elegant, ohne dass man ein neues Wort erfinden muss, lösen kann. Aber eigentlich finde ich es wichtig und auch richtig, dass man darüber nachdenkt und das auch ins Bewusstsein kommt, ja, dass die Gesellschaft so vielfältig ist, dass es einfach auch ein Stück weit berücksichtigt werden muss. Das finde ich wichtig und auch richtig. Und das Thema Trans ist, glaube ich, gerade bei der jungen Generation ein ganz großes Thema, die da glaube ich generell mit dem Thema sexuelle und geschlechtliche Orientierung vielleicht ein bisschen freier oder ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht, freier, aber die haben auf jeden Fall mehr im Blick oder mehr Möglichkeiten im Blick, was es alles geben kann. Das glaube ich schon. Ja. Und das ist neu, das ist wirklich neu. Da musste ich mich auch, selber ein bisschen, habe ich gemerkt, da stoße ich auch an meine eigenen Grenzen, wo ich mir gedacht habe, ich kann mir nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, in einem falschen Körper zu leben. Das war mir fremd. Und dann habe ich aber gleichzeitig gedacht, okay, dann kann ich mir jetzt vielleicht auch ein bisschen besser vorstellen, wie sich ein heterosexueller Mann fühlt, der auch kein Begehr für einen anderen Mann hat. Ja, für den ist es vielleicht genauso unverständlich. Und da ist man, glaube ich, immer so ein bisschen, also Reden hilft immer. Kommunikation finde ich gut und da müssen beide Seiten aufeinander zugehen. Ja. Und das ist das Beste, das ist der beste Fall, ja.
Kommunikation ist.
Und eben, und auch man auch, also ich sage jetzt mal, ich als schwuler Mann helfe dann auch Leuten, die das nicht verstehen, das zu verstehen, wie ich fühle.
Ja.
Und so.
Ja, es ist einfach so, die Kommunikation zwischen Menschen ist einfach das A und O des Zusammenlebens, finde ich. Jetzt ist es ja auch so, dass die Art und Weise.
Das Internet.
Genau, das Internet ist ja jetzt auch so ein Ding, was ja euch wahrscheinlich auch irgendwann mal in die Quere kam. Sagt ihr, dass das Internet jetzt einen großen Einfluss auf euch gehabt hat oder auf die Gap? Ich sag mal ja, ihr gehört ja jetzt zur Blue Medien Gruppe, aber wie war das dann, wo ihr dann plötzlich gemerkt habt, oh, wir müssen jetzt hier auch mehr online präsent sein als vielleicht auch im Print?
Ja, dann haben wir das gemacht. Aus der Generation, aus der ich komme, war man auch immer so von Verlegerseite immer noch so der Meinung, online generiert sich von selber, was natürlich Quatsch ist. Ja, da brauchst du genau den gleichen Stab für, wie du ihn für Print brauchst. Mhm. Das ist jetzt so kein Unterschied. Oder in der Arbeit ist es kein Unterschied. Online ist halt ein bisschen schneller und es ist unmittelbarer. Es steht halt sofort da und ich als Monatsmagazin, als Stadtmagazin, hab ja da immer, wir erscheinen ja nur alle 4 Wochen. Und das heißt nur, wir erscheinen alle 4 Wochen so. Und ich finde, also wir haben das, ich habe jetzt mit online nicht so viel, also ich mache hauptsächlich Print bei uns und online wird von einer Online-Redaktion im Berliner Mutterhaus mit generiert und wir pflegen da unsere Sachen auch ein. Und ich mache auch manchmal Sachen, die ich nur online bringe, das mache ich auch. Ich habe aber gemerkt, dass das Gap-Magazin als Printmagazin immer noch einen gewissen Wert hat. Ich glaube, dieses Haptische, dass man was anfassen kann und mitnehmen kann, das ist immer noch da. Und ich habe es gerade während Corona gemerkt, wo wir ja das Heft, oder wir stellen das Heft ja auch als E-Paper online so. Das heißt, man hatte jederzeit Zugriff auf das Heft und ich hatte viele Anrufe bei mir in der Redaktion, die gefragt haben, wo bekomme ich denn das Heft? Weil die Bars ja zu hatten und wir hatten einfach andere Auslegestellen. Und dann habe ich gedacht, oh, sieh mal an, ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil die Zahlen für das E-Paper sind explodiert in der Corona-Zeit. Und aber das Heft wollte doch mitgenommen werden, ja, und die Leserinnen wollten das haben. Das hat mich selber ein bisschen erstaunt, aber auch mich ein bisschen bestärkt, wo ich gedacht habe, na, vielleicht machen wir ja was richtig, vielleicht gestalten wir das Print so gut, dass man das auch einfach gerne in der Hand hält und liest. Und ich finde es immer noch, aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen oldschool, ich finde es immer noch was anderes, ob ich einen Text auf einem Bildschirm lese oder ob ich ihn gedruckt auf einem Blatt Papier lese.
Für eine Zeitschrift auf jeden Fall. Also da bin ich ganz d'accord. Also auch ich, wenn ich sie sehe, schnapp sie mir und blätter da einfach gerne durch. Auch immer noch wie früher, macht man erstmal und guckt, welche Bilderchen sind drin. Aber
Reich und Schönheit ist immer noch im App-Magazin, obwohl tagtäglich 100 Partygalerien aufploppen im Internet. Aber ja, vielleicht ist es, ich weiß es nicht, aber vielleicht ist ja dieses, wenn man dich gedruckt sieht in einer Publikation, hat es vielleicht nochmal einen anderen Wert.
Ja.
Kann ja auch sein.
Das kann durchaus möglich sein. Ja, man ist in einem Magazin vertreten, Mensch, das ist doch toll. Vor allen Dingen in einem Szene-Magazin. ich habe aber jetzt Tokotronik für uns und für euch da draußen. Und oh, danach... ja, da werden wir auch dann einfach nachher nochmal so ein bisschen genau über diese verschiedenen Berichterstattungen auch nochmal sprechen. Und natürlich auch über das, was Björn eigentlich sonst noch so macht. Auch über den Björn, der losgelöst von der Gap ist, denn das gibt's tatsächlich. Man sollte es nicht glauben. Bis die Wuchtbrumme Beth Ditto war das. Und ja, Björn, es gibt so viele Themen und wir könnten wahrscheinlich noch 2 Stunden Sendung dranhängen, wenn es jetzt nicht so spät wäre und ich die Sendezeit auch gebucht hätte. da du einfach auch so viel zu erzählen hast, auch aus der Szene selber durch die Gap. Und ja, aber wir wollen ja auch nochmal so ein bisschen... was vielleicht so nur bedingt mit der Gap zu tun hat, einfach auch nochmal so, du hattest mir erzählt, es gibt ja tatsächlich Journalisten, die bei der Gap gearbeitet haben, die ja jetzt doch schon etwas bekannter sind zum Beispiel, die so, ja.
Ja, da gibt's ein paar, bin ich immer so ein bisschen stolz, wenn ich die irgendwo in anderen Bereichen sehe. Gab in Mainz gab's eine Mitarbeiterin, die für uns aus Mainz berichtet hat, Sina Böttcher, und die macht heute, ich sehe die manchmal im Morgenmagazin, da macht sie Berichte aus irgendwelchen Krisengebieten in Südamerika, dann denke ich immer so, oh, wow, super, ja, cool. Oder auch Christian Deker aus Stuttgart, der hat die Stuttgart-Seite eine Zeit lang gemacht, als er noch studiert hat, und der hat ja dann für verschiedene Fernsehanstalten gearbeitet nachher und hat unter anderem diesen Film gemacht, Die Schwulenheiler, über die Konversionstherapien, wo er sich quasi zu solchen Therapien hingegangen ist und sie das gefilmt haben. Und das war eine relativ spektakuläre Sache, die er da gemacht hat. Und ja, da freue ich mich immer, dass
diese, so ein bisschen
sich ausprobiert haben oder das einfach auch wahrgenommen haben. Ja. Ich meine, die haben wirklich Journalismus studiert damals und haben halt, da brauchst du halt einfach Schreiberfahrung, ja, das ist ja keine Theorie, das ist ja Praxis, und da haben sich viele halt wirklich für das Gap-Magazin entschieden und bei uns geschrieben, ja. Heute gibt es leider nicht mehr so viele freie Mitarbeiter, wie wir das früher mal hatten, ja, aber das war so, ja, finde ich immer noch spannend und schön.
Wenn man so die alten Kollegen dann in solchen Positionen sieht.
Genau,
ja, ja. Du hattest vorhin schon mal so gesagt, die Berichterstattung über Gewalt an queeren Menschen begleitet dich oder euch auch tatsächlich schon über die ganze Zeit. Jetzt ist es ja so, dass es auch immer wieder verstärkter auftritt, auch gerade in Frankfurt, auch gerade so im schwulen Bermuda-Dreieck, wie man dann auch hier sagt. Wie ist das für euch, wenn ihr gerade vielleicht auch von Partys oder von Abenden berichten müsst oder gerade du, wo du sagst, verdammt, da war ich ja kurz vorher noch gewesen, bin dann vorher nach Hause gegangen und da ist wieder jemand zusammengeschlagen worden. Jetzt haben wir gerade vom CSD Münster die Aktion, wo eben diese Transperson an ihren Verletzungen erlegen ist. Wie ist das für dich immer, wenn du dann über solche Dinge berichten musst?
Das Schlimmste ist eigentlich die Ohnmacht, weil man irgendwie nichts dagegen tun kann oder keinen richtigen Plan hat, was man dagegen tun kann. Wenn dann was passiert ist, dann ist man natürlich betroffen, alle sind betroffen, und zum Glück ist es inzwischen in Frankfurt zumindest so, dass man so eng mit der Stadtpolitik auch verwoben ist, dass es auch dort ankommt und dass da dort auch wahrgenommen wird, aber da malen die Mühlen halt auch sehr langsam, und ich habe jetzt, gerade in Frankfurt gab es ja auch viele Aktionen, also Demos gegen Gewalt im Bermuda-Dreieck, also in dem Bar- und Kneipenviertel in Frankfurt in der Innenstadt, und auch wohl Gespräche mit der Polizei, das habe ich jetzt persönlich nicht so mitbekommen, also ich habe natürlich mit der Polizei gesprochen, so, aber es gibt in Frankfurt das Bündnis Akzeptanz und Vielfalt, die machen da sehr viel, sind da sehr aktiv, und mit denen bin ich auch eng in Kontakt, und die sind, finde ich, richtig gut, weil das sind auch junge Leute, die sich engagieren, also schon die Next Generation, und da einfach auf die Straße gehen und auch Rechte einfordern und aber auch so klug sind, sich mit der Stadt und der Polizei zu verbünden und zu sagen, wir müssen mit denen zusammenarbeiten. Das wird innerhalb der Szene, haben wir ja beim CSD gesehen, auch nicht immer unkritisch gesehen. Die Polizeipräsenz auf dem CSD, das weiß ich nicht, ob wir da tiefer einsteigen wollen.
Machen wir noch ein Fass auf.
Dann,
ja, da will ich mir vielleicht dann tatsächlich Akzeptanz und Vielfalt, die ja da auch nochmal die das Thema, glaube ich, auch angehen. Nein, aber ja, für die ZuhörerInnen einfach vielleicht, die das nicht mitbekommen haben, es gab da einmal am CSD in Mainz, eine Aktion, wo es AktivistInnen gab, die eben dort fast den CSD sozusagen gesprengt haben, weil sie da gegen die Polizei am CSD demonstriert haben. Und soweit mir aber bekannt ist, haben die Frankfurter das eigentlich ziemlich geschickt gelöst und haben das mehr oder weniger unterbunden und haben dann erst recht auch der Polizei für die gute Arbeit gedankt.
Offiziell ja, aber wie gesagt, innerhalb der Szene gab es auch Stimmen, die laut wurden. Und ich habe mich auch mit einer Person backstage unterhalten, mit einer Person of Color, und die hat auch gesagt, mir als dunkelhäutige Person, ich habe immer ein komisches Gefühl, wenn ich Polizisten gegenübertrete. Und sie hat mir das auch erklären können. Ich habe das dann auch verstanden, und dann hat sie gesagt, nee, ich kann dir das erklären, ich glaube nicht, dass du es wirklich verstehst, wie man sich als dunkelhäutige Person oder mit einer anderen Hautfarbe, Person mit einer anderen Hautfarbe fühlt. Und dann habe ich aber auch habe ich gedacht, ja, dann muss deine Stimme aber auch gehört werden, und deine Sorgen und deine Ängste und deine Nöte müssen auch gehört werden. Und ich habe dann angeboten, dass ich halt Kontakte herstelle zum Awareness-Team beim CSD, und die ja da auch sehr viel dran arbeiten und das auch selber sehen. Ja, und das finde ich halt wichtig. Das macht es nicht einfacher, aber es muss halt einfach drüber gesprochen werden. Ja, und zum Glück sind wir dann am Ende zumindest noch so weit gekommen, dass sie davon ausgeht, dass sie auf dem CSD jetzt vor Polizisten keine Angst haben muss. Mhm. Ja, das hat sie dann gesagt, ja, stimmt, das wäre ja auch absurd.
Ja. Ja,
aber es war halt auch keine Alltagssituation der CSD. Es ist schon auch immer eine Ausnahmesituation.
Ja, das stimmt wohl. Ein anderes kritisches Thema ist halt immer so, auch da hatte ich im Vorgespräch das mal angesprochen, was ich mir wirklich bei solchen Sachen auch mit einbringe, ist zum Beispiel, das Gap-Cover ist immer sehr stylisch gehalten. Es ist immer meistens eine typische klischeehafte Person auf dem Cover zu sehen. Wie geht ihr denn auch dann mit dem Thema um oder mit der Kritik, wenn es dann in die Richtung Bodyshaming geht oder von wegen, dass andere Menschen sich irgendwie ausgegrenzt fühlen?
Schwierig, da die Balance zu finden zwischen was verkaufsträchtig ist und was, das finde ich in der Tat auch schwierig und bin ich auch nicht immer 100% glücklich mit. Das ist ein Kompromiss.
Okay.
Gebe ich ehrlich. Ja.
Aber
ich hatte so ein bisschen gehofft, dass wir machen ja einmal im Jahr beim CSD diesen Cover Model Contest, wo sich die Besucherinnen vom CSD quasi bei uns fotografieren lassen können, und dann wird das Cover Model des Jahres gewählt. Und da hatte ich eigentlich, als wir das online gemacht haben in den beiden Corona-Jahren, da haben sich sehr viele Transpersonen auch beteiligt oder non-binäre Personen und auch viele Queens, und da hatte ich jetzt beim CSD auch so ein bisschen drauf gehofft und war aber leider nicht so, haben nicht so viele teilgenommen oder zumindest nicht so, dass ich es wahrgenommen hätte, und aber in der Tat, das ist so ein Kompromissding, war es aber auch schon immer.
Okay. Vielleicht noch ganz schnell die Frage, wie du sie da so deine Themen aussuchst, sind es immer tagesaktuell vorgegeben, beziehungsweise greifst du dir dann aus bestimmten Pools, wo du sagst, das ist ein Thema, was ganz interessant ist, oder hier ist das und das in Frankfurt passiert, oder wie machst du das dann für dich?
Ja, schon so. Also ich gucke, was passiert hier gerade in der Stadt. Vieles kriege ich halt auch mitgeteilt. Also das heißt, das rufen Menschen bei mir in der Redaktion an und sagen, das wäre doch mal ein Thema, das wäre doch mal ein Thema, und gerade wenn wir jetzt, wir hatten ja das mit der Gewalt, da gucke ich halt schon, wen kann ich denn da jetzt mal noch weitergehend ansprechen. Also darüber hinaus, dass man sagt, irgendwie Opfer schildern, was ihnen passiert ist. Mhm. Das, und da gucke ich halt immer, dass ich da Ansprechpartnerinnen finde. Ich versuche jetzt gerade die Frau Eskandari-Grünberg noch, weiß ich, ob das für Oktober noch klappt, zu bekommen, die sich ja in Frankfurt, die ist ja auch für Diversity zuständig und im AMCA, im Amt für multikulturelle Angelegenheiten. Mhm. Und da ist sie diejenige, die jetzt auch beim CSD oder auch bei den Demos aufgetreten ist und quasi gesagt hat, dass sie das zum Thema macht und dass da in Frankfurt was passieren muss, strukturell auch. Also es soll da irgendwelche Gremien geben und so. Und da habe ich damals schon gedacht, beim CSD, ja, da fragen wir mal nach in 2 Monaten. Ja, ja, mal gucken, ja, was. Also ich weiß ja, wie lange sowas dauert, wie lange so,
ja, ja, klar,
so ein Prozess braucht, aber ich finde, nachfragen muss man da schon mal und da kann man vielleicht auch ein bisschen nochmal zeigen, dass das auch nicht in Vergessenheit geraten ist, was sie gesagt hat, ja, ja, auf der Demo. Ja? Also gut, da arbeite ich gerade dran.
Wir können also auf die nächsten 1-2 Ausgaben gespannt sein. Wir machen nochmal einen Titel und wir haben zu viel geschwatzt. Dementsprechend gibt's jetzt nur einen Titel und ja, und dann sprechen wir nochmal so über deine weiteren Projekte, die du so neben der Gap hast. Also, so, wir haben noch 12 Minuten, Björn.
Gut.
ja, du bist im Endeffekt, bist du ja auch ein Kollege sozusagen bei einem Mitbewerber-Radiosender. Bei dem ich aber auch schon, ja, zu Gast war. Ja, du bist auch bei Radio X vertreten.
Genau, ich mache zusammen mit meinem Freund einmal im Monat eine Radiosendung auf Radio X, mein rosarotes Liebeslied heißt es. Das ist ein Format, was wir übernommen haben, 2021 von einem gemeinsamen Freund, der, mhm, nach Berlin gezogen ist und das nicht weitermachen konnte. Und das ist so, da geht es eigentlich nur um Musik. Wir haben immer ein Thema und suchen dazu entsprechende Songs raus und schreiben lustige Zwischenmoderationen, okay, zu den Themen. Das Lustige war, ich habe damals zu Philipp gesagt, als der Georg uns gefragt hatte, ob wir die Show übernehmen wollen, und dann haben wir gesagt, habe ich zu Philipp gesagt, oh, noch ein Sonntag im Monat, der weg ist, ja. Was, ja. Und dann im Endeffekt war das ein Segen, weil das war, dann kam Corona und dann war halt überhaupt nichts mehr an keinem, mhm, Wochenende, nur einmal im Monat unsere Radioshow, und das war echt super, ja, und das macht auch sehr viel Spaß und ich interessiere mich halt sehr für Musik, mhm, und da auch ein offenes, ein großes Herz, ja, in viele Richtungen und
deshalb bist du ja auch deshalb bist du ja auch unter anderem als DJ unterwegs und das auch schon eine ganze Weile.
Ja. Oh ja, das war immer so ein, das war auch so ein Jugendtraum von mir. Ich habe zu Hause immer mit Plattenspielern, wo man die Geschwindigkeit nicht regulieren konnte, also keine DJ-Plattenspieler, schon mal geübt. Ja,
oh, super, ja. Das hat den Plattenspielern bestimmt sehr gut getan.
Da bin ich aber wirklich über eine Freundin zum Club 78 gekommen. Das, mhm, ist ja auch eine der langjährigen Partyreihen in Frankfurt und die damals halt für stand Club 78 für Hits der 70er, mhm, und Oldies und so, und dann hat eine Freundin von mir damals gesagt, du, da könnte man auch einen zweiten Floor machen mit einer anderen Musik einfach, ja, dass man nochmal so einen Gegenpol setzen.
Ja,
da habe ich eigentlich so ein bisschen, das war so der erste größere DJ-Auftritt und es gab halt so kleine Sachen, auf kleinen Partys, wo ich vorher schon aufgelegt habe, mhm, und hat sich dann so langsam entwickelt. So,
okay.
Das war. Und dann, ja,
du hattest
die Atomic Party ist mir da noch sehr wichtig.
Weil,
ja, also ich sage, oder sagen wir es mal andersrum, ich habe mir so ein bisschen abgewöhnt, so in so eine Nostalgie zu fallen und zu sagen, ach, früher und so, weil das, ja, das ist mal ganz schön, darin zu schwelgen, so wie wir das gemacht haben, in Erinnerungen, aber das hilft hier jetzt im Hier und Heute auch nicht so richtig weiter. Und ich finde, man kann heute auch eine gute Zeit haben. Also ich bin, Partys kann ich sagen, es gibt jedes Wochenende findet irgendwas statt. Also mindestens eine Party jetzt nach Corona.
Es ist halt an verschiedenen Orten tatsächlich. Das ist halt so der genau. Unterschied von damals. Und was natürlich sich auch heute zu damals unterscheidet, ist, heute lernt man sich im Internet kennen. Damals ist man eben rausgegangen. Man musste rausgehen. Ne? Es gab zwar damals Gay-Chat, genau. Zumindest zu meiner Zeit, so die Anfangszeit. Aber ja, dann, ne, also damals, wenn man die Auswahl sehen wollte, da musste man tatsächlich rausgehen. Also das ist halt das so stimmt, das heute stimmt. Nochmal
anders. Das gab es wirklich damals noch gar nicht. Ja, das da habe ich jetzt gar nicht, kann ich das, da kann ich, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ja, gut, ja, dass ja. du das nochmal sagst.
Ja, das ist so sind wir inzwischen in der digitalen Welt angekommen. ja. Wir werden gleich auch nochmal die Gap ansprechen, da ja auch, sag ich mal, der Aufbau sich mit der Zeit verändert hat. Wir werden auch nochmal über die komplett neue Gap sprechen, wenn man so das möchte, weil auch die Gap natürlich mit dem Laufe der Zeit auch einige Male sich gewandelt hat und sich viele Veränderungen tatsächlich auch eingestellt haben. Mhm. Und wir hören dann Le Blonde, Sister of Moon. Und Lily Allen mit einem ganz bösen Song, was man ja eigentlich gar nicht sagen darf, aber wir machen es trotzdem.
Ist ja schon. Und sind alle weg.
Lily Allen und Piep, you. Genau. Wir haben gerade so ein bisschen in den Erinnerungen noch geschwelgt und ich möchte auch da in den Erinnerungen auch nochmal so ein bisschen so die Gap praktisch nochmal parallel dazu auch sehen. Ich hatte dir ja vorhin so erzählt, auch so als die Musik lief. Für mich war das damals so Anfang, also ich glaube 2000, dann hat man sich schon gar nicht irgendwie schnell in das Geschäft oder in den Friseurladen um die Zeil herum getraut, um sich die Gap da schnell zu schnappen, weil die da lag. Ja. Und dann ist man natürlich erstmal raus, hat erstmal so die Mitte aufgeschlagen, erstmal geguckt, welche schönen da abgelichtet wurden.
Reich und schön, Fotoseite.
Ja, genau, die reich und schön Fotoseite. Da hat man immer schön geguckt, wer war in Frankfurt unterwegs, dann gab es ja noch, ich glaube Darmstadt, ne, war ja noch mit dann auf einer Extraseite. Seite, so ungefähr. Wiesbaden, irgendwie sowas in der Art, wenn ich mich recht entsinne. Wie war das damals denn so? Du sagst ja, es gab ja auch eine Änderung des Aufbaus und auch der Inhalte und auch Partnerschaften, die dann irgendwie geschlossen wurden.
Genau, also das Gap-Magazin ist entstanden aus einer Initiative der schwulen Jugendliga Frankfurt. Mhm. Die gibt es heute noch, die heißen Our Generation. Und sind Teil des Kurs 41 des queeren Jugendzentrums in Frankfurt. Also die gibt's immer noch. Jetzt quasi in diesem Jugendzentrum aufgegangen, der Verein. Und aus dieser, bis dies damals die schwule Jugendliga, haben sich die Gründer des Gap-Magazins zusammengefunden und haben wirklich, die ersten Ausgaben waren, habe ich auch nur vom Hörensagen gehört, wirklich noch auf dem Kopierer kopiert und zusammengetackert in der Mitte. Also so ganz Süler Zeitungsmäßig. Ja. Und dann hat sich das halt so weiterentwickelt, dank des damaligen Chefs Uwe Lochner, der das dann schon sehr nach vorne gebracht hat. Ja, und da auch so quasi da seine Firma oder sein, das war halt seine Firma, ja, sein Unternehmen. Und hat das da nach vorne gebracht. Und das ist in Deutschland, wenn man jetzt mal ein bisschen weiter guckt, ist das in jeder größeren Stadt so, also in Köln, in Hamburg, in Berlin und in München. Da sind überall entsprechende Stadtmagazine entstanden zu der Zeit aus ähnlichen Strukturen, also aus irgendwelchen Vereinen oder so. Und die waren alle selbstständig. Und dann hat man irgendwann beschlossen, dass man vielleicht zuerst auf der Anzeigenebene zusammenarbeiten kann, weil die Hefte liegen ja kostenlos aus. Das heißt, die finanzieren sich nur über Anzeigen, wobei man bei Kauftiteln auch sagen muss, so viel Geld wird da über den Verkauf auch gar nicht eingenommen. Also die finanzieren sich auch zum größten Teil über Anzeigen.
Ja, klar,
aber gut, egal, da will ich jetzt gar nicht so tief einsteigen. Mhm. Und da hat man schon mal damals angefangen, auf der Anzeigenebene zusammenzuarbeiten, weil es natürlich für große Unternehmen ist es einfacher und interessanter, wenn man die queere Zielgruppe bewerben möchte, dass man dann einen Ansprechpartner für ganz Deutschland hat und nicht fünf einzelne und fünfmal irgendwie was aushandeln muss. Ja. Und damals gab es halt, jetzt weiß ich noch, Jakobs Krönung, Kaffee.
Ja.
Schleichwerbung. Die hatten damals, ein extra für unsere Magazine entworfene Werbung gemacht, also ein Foto gemacht mit, vorher gab es irgendwie ein Motiv, was bei Schwulen sehr gut ankam, und dann sind sie irgendwie auf den Trichter gekommen und haben gesagt, oh, das bauen wir nochmal ein bisschen aus. Ja.
Bei denen können wir auch noch ein bisschen was holen.
Ja, so aber ungefähr. Ja.
Schön, aber dass so Unternehmen damals tatsächlich darauf reagiert haben. Ja. Und ich glaube, es war ja auch dann immer so, es gab ja auch viele, ich sag jetzt mal, heute sagt man queerfreundliche Institutionen in Frankfurt, die ja auch dann immer regelmäßig dort geworben haben. Die Inhalte waren damals, ich glaube, immer sehr regional gehalten noch. Habe ich das noch richtig in Erinnerung? Ich weiß,
sag mal. Also ganz am Anfang, wie gesagt, ganz am Anfang waren wir ja auch sehr regional, und dann haben wir uns halt mit den anderen Magazinen zusammengeschlossen, und dann gab es dann, dann wurde dann so auch der inhaltliche, also der redaktionelle Teil auch so ein bisschen aufgeteilt. Es gab dann, eine Zeit lang war das so, dass jede Redaktion, jeder Stadt hat ein überregionales Thema übernommen. Mhm. Also überregionale Themen sind zum Beispiel Musik oder Buch oder Film oder Reise. So. Also ich hatte zum Beispiel Reise, habe ich 2 Jahre lang mal gemacht, die Reiseseiten für alle Magazine bearbeitet. Das heißt, die Redaktion hat dann gut. Und dann gab es sowas wie so ein Textpool, wo jeder Berichte und Texte eingegeben hat jeden Monat, und da konnte man sich dann, jedes Magazin konnte sich dann das rausholen, was der jeweilige Redakteur für seine Stadt auch als wichtig empfunden hat. Mhm. Ja, waren so die Anfänge. Und dann hat sich das aber nach und nach eher so ein bisschen rauskristallisiert, dass es dann irgendwann sowas wie eine zentrale Redaktion gab, die die überregionalen Themen bearbeitet hat, und dann war das halt in den Magazinen so, dass es einen überregionalen Teil gab mit diesen überregionalen Themen halt und einen regionalen Teil, der dann in den jeweiligen Städten gemacht wurde. Okay. Und so ungefähr kann man sagen, ist es heute auch.
Ja. Und es waren ja dann schon einige Zeitschriften oder sag ich mal Partnerschaften, die da entstanden sind. Ich glaube, es war dann Köln, die Rick heißt es gleich in Köln, ne? So.
Genau, die Rick in Köln, der Hinnerk in Hamburg, dann die Blue, das hieß früher Sergei, und in München heißt es Leo, hieß auch früher mal Sergei, und so. Und die Siegessäule, die war immer extra.
Okay.
Die ist auch viel älter schon. Die Siegessäule aus der Bibel.
Genau. Wir werden dann auch nochmal über den neuesten Wandel auch sprechen, auch was so die Unterschiede zu damals sind, tatsächlich auch was die Themen betrifft, und gerade auch, ne, man ist ja auch dann irgendwann mal digital geworden, welche Bedeutung hat denn tatsächlich noch die Printausgabe, die überall ausliegt, oder gegenüber dem Internet, das wird nochmal ganz interessant, und ich freue mich auf jeden Fall drauf, und jetzt geht's weiter, haben wir nochmal Tokotronik? Nein. Wir haben Schrottgrenze. Genau, die Schrottgrenze kommt jetzt dran. Oh. Ja, manchmal ist es auch einfach zu warm bei den Temperaturen. Viel Spaß mit der Schrottgrenze, Leute. Lawinenhund war das. Und wir sprechen immer noch mit Björn Bernd hier. Und es geht gerade noch ein bisschen um die Gap, aber gleich nicht mehr. Björn, wir haben ja jetzt schon einiges auch über die Gap erzählt, oder besser gesagt du. Ich hatte es vorhin angesprochen, es sind andere Zeiten, wie damals, sagen wir mal so 1997. Die Zeiten haben sich geändert, die Formate, die Art und Weise, wie Menschen sich Informationen holen, und auch die Gap ist, sage ich mal, letztendlich in einen größeren Verbund, nenne ich es jetzt mal, aufgegangen. Wie ist denn der Wandel der Zeit für die Gap gewesen?
Also es ist auf jeden Fall lifestyleiger geworden, weil wir zur Blue Mediengruppe dazugehören. Was ich jetzt nicht so wahnsinnig schlimm fand, weil ich denke, das kommt halt noch dazu, und die anderen Themen gibt's, also die Community-Themen, die Szene-Themen sind ja immer noch im Gap-Magazin drin, da kümmere ich mich schon drum.
Ja.
Und wenn du jetzt sagst, so Themenwandel, habe ich auch so ein bisschen überlegt und fand es dann so ein bisschen so erstaunlich, dass es eigentlich, es gibt Themen, die immer wieder kommen. Also ich kann mich erinnern, dass wir auch so in den 2000ern, Anfang der 2000er, haben wir eine Aktion gemacht mit dem Gap-Magazin, weil sie in der Stadt im Cruising-Park die Büsche weggehauen haben aus irgendwelchen Fadenscheinigen-Gründen. Und dann haben wir so eine Aktion gemacht mit Stadtverordneten und Leuten aus dem Stadtparlament und haben dort Büsche gepflanzt wieder.
Okay.
So gemacht. Oder gab es ein Lokal, wo ein lesbisches Pärchen, weil es sich geküsst hat, rausgeflogen ist. Und dann haben wir dort vor diesem Lokal zusammen mit verschiedenen anderen Gruppen ein Kiss-In veranstaltet. Wir alle sind dahin und dann wurde auf ein Zeichen, wurde dann geknutscht. Mhm. Vor dem Lokal, uns wurden Flugblätter verteilt. Krass. Ja, und auch so, also Gewalt gegen die queere Community war auch schon immer ein Thema, das war zwischenzeitlich mal
weniger geworden, tatsächlich.
Auf jeden Fall sehr viel weniger geworden und hat jetzt ja leider in der letzten Zeit wieder rasant zugenommen und das sind so Themen, die immer wieder auftauchen, so, das fällt mir so, das ist so ein bisschen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen tragisch oder, aber das ist schon so, was einen die ganze Zeit mitbegleitet. Was am Anfang halt auch noch ein großes Thema war, der, kann man sich heute, glaube ich, auch gar nicht mehr so richtig dran erinnern, der Durchbruch in der HIV-Medikation, dass man mit einer bestimmten Tablettenkombination den Virus so in Schach halten konnte, dass es nicht mehr nachweisbar war, dass man nicht mehr infektiert. Das war auch sowas, wo dann plötzlich so ganz neue Ideen aufkamen, dass man dann auch irgendwie Sex ohne Kondom haben konnte, plötzlich. Ja. Und aber wie gesagt, es gibt schon immer wieder Themen, die auch immer wieder auftauchen, ja. Und
das Thema Trans ist, glaube ich, ein Thema, was viel präsenter geworden ist gegenüber früher. So habe ich zumindest den Eindruck. Thema Gendern, Wie geht ihr damit um?
Also ich finde es wichtig, ich arbeite ja mit Sprache und ich finde wichtig, dass ich da selber auch darauf hingewiesen wurde, was Sprache macht oder wie Sprache funktioniert. Und ich finde es spannend und wichtig zu gucken, wie man es anders machen kann. Wir gendern auch im Gap-Magazin inzwischen und ich finde es, man muss es halt intelligent und klug einsetzen. Es gibt Begriffe und Sachen, da finde ich, muss man das nicht tun. Und es gibt andere, da sollte man es tun, wenn man alle mit einbeziehen will. Ja. Und es gibt manchmal auch so ganz einfache Lösungen. Also bevor man dann anfängt mit irgendwie, dann sagt man einfach alle. Das ist ein einfaches Beispiel, wie man das elegant, ohne dass man ein neues Wort erfinden muss, lösen kann. Aber eigentlich finde ich es wichtig und auch richtig, dass man darüber nachdenkt und das auch ins Bewusstsein kommt, ja, dass es einfach, dass die Gesellschaft so vielfältig ist, dass es einfach auch ein Stück weit berücksichtigt werden muss. Das finde ich wichtig und auch richtig. Und das Thema Trans ist, glaube ich, gerade bei der jungen Generation ein ganz großes Thema, die da, glaube ich, generell mit dem Thema sexuelle und geschlechtliche Orientierung vielleicht ein bisschen freier oder ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht, freier, aber die haben auf jeden Fall mehr im Blick oder mehr Möglichkeiten im Blick, was es alles geben kann. Das glaube ich schon. Ja. Und das ist neu, das ist wirklich neu. Da habe ich gemerkt, jetzt, da stoße ich auch an meine eigenen Grenzen, wo ich mir gedacht habe, ich kann mir nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, in dem falschen Körper zu leben. Das war mir fremd. Und dann habe ich aber gleichzeitig gedacht, okay, dann kann ich mir jetzt vielleicht auch ein bisschen besser vorstellen, wie sich ein heterosexueller Mann fühlt, der auch kein Begehr für einen anderen Mann hat. Ja, für den ist es vielleicht genauso unverständlich. Und da ist man, glaube ich, immer so ein bisschen, also Reden hilft immer. Kommunikation finde ich gut und da müssen beide Seiten aufeinander zugehen. Ja. Und das ist das Beste, das ist der beste Fall, ja.
Kommunikation ist.
Und ja. Eben, und auch man auch, also ich sage jetzt mal, ich als schwuler Mann helfe dann auch Leuten, die das nicht verstehen, das zu verstehen, wie ich fühle.
Ja.
Und so.
Ja, es ist einfach so, die Kommunikation zwischen Menschen ist einfach das A und O des Zusammenlebens, finde ich. Jetzt ist es ja auch so, dass die Art und Weise... Das
Internet.
Genau, das Internet ist ja jetzt auch so ein Ding, was ja euch wahrscheinlich auch irgendwann mal in die Quere kam. Sagt ihr, dass das Internet jetzt einen großen Einfluss auf euch gehabt hat oder auf die Gap? Ich sag mal ja, ihr gehört ja jetzt zur Blue Medien Gruppe, aber wie war das dann, wo ihr dann plötzlich gemerkt habt, oh, wir müssen jetzt hier auch mehr online präsent sein als vielleicht auch im Print?
Ja, dann haben wir das gemacht. Aus der Generation, aus der ich komme, war man auch immer so von Verlegerseite immer noch so der Meinung, online generiert sich von selber, was natürlich Quatsch ist. Ja, da brauchst du genau den gleichen Stab für, wie du ihn für Print brauchst. Mhm. Das ist jetzt so kein Unterschied. Oder in der Arbeit ist es kein Unterschied. Online ist halt ein bisschen schneller und es ist unmittelbarer. Es steht halt sofort da. Und ich als Monatsmagazin, als Stadtmagazin, habe ja da immer, wir erscheinen ja nur alle 4 Wochen. Und das heißt nur, wir erscheinen alle 4 Wochen so. Und ich finde, also wir haben das, ich habe jetzt mit online nicht so viel, also ich mache hauptsächlich Print bei uns und online wird von einer Online-Redaktion im Berliner Mutterhaus mit generiert und wir pflegen da unsere Sachen auch ein. Und ich mache auch manchmal Sachen, die ich nur online bringe, das mache ich auch. Ich habe aber gemerkt, dass das Gap-Magazin als Printmagazin immer noch einen gewissen Wert hat. Ich glaube, dieses Haptische, dass man was anfassen kann und mitnehmen kann, das ist immer noch da. Und ich habe es gerade während Corona gemerkt, wo wir ja das Heft, oder wir stellen das Heft ja auch als E-Paper online, so. Das heißt, man hatte jederzeit Zugriff auf das Heft und ich hatte viele Anrufe bei mir in der Redaktion, die gefragt haben, wo bekomme ich denn das Heft? Weil die Bars ja zu hatten und wir hatten einfach andere Auslegestellen. Und dann habe ich gedacht, oh, sieh mal an, ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil die Zahlen für das E-Paper sind explodiert in der Corona-Zeit. Und aber das Heft wollte doch mitgenommen werden, ja, und die Leserinnen wollten das haben. Das hat mich selber ein bisschen erstaunt, aber auch mich ein bisschen bestärkt, wo ich gedacht habe, na, vielleicht machen wir ja was richtig, vielleicht gestalten wir das Print so gut, dass man das auch einfach gerne in der Hand hält und liest. Und ich finde es immer noch, aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen oldschool, ich finde es immer noch was anderes, ob ich einen Text auf einem Bildschirm lese oder ob ich ihn gedruckt auf einem Blatt Papier lese.
Für eine Zeitschrift auf jeden Fall. Also da bin ich ganz d'accord. Also auch ich, wenn ich sie sehe, schnapp sie mir und blätter da einfach gerne durch. Auch immer noch wie früher, macht man erstmal und guckt, welche Bilderchen sind drin. Aber
die Reich und Schönheit ist immer noch im Gap-Magazin, obwohl tagtäglich 100 Partygalerien aufploppen im Internet. Aber ja, vielleicht ist es, ich weiß es nicht, aber vielleicht ist ja dieses, wenn man dich gedruckt sieht in einer Publikation, hat es vielleicht nochmal einen anderen Wert.
Ja.
Kann ja auch sein.
Das kann durchaus möglich sein. Ja, man ist in einem Magazin vertreten, Mensch, das ist doch toll. Vor allen Dingen in einem Szenemagazin. ich habe aber jetzt Tokotronik für uns und für euch da draußen. Danach... ja, da werden wir auch dann einfach nachher nochmal so ein bisschen genau über diese verschiedenen Berichterstattungen auch nochmal sprechen. Und natürlich auch über das, was Björn eigentlich sonst noch so macht. Auch über den Björn, der losgelöst von der Gap ist, denn das gibt's tatsächlich. Man sollte es nicht glauben. Bis die Wuchtbrumme Beth Ditto war das. Und ja, Björn, es gibt so viele Themen und wir könnten wahrscheinlich noch 2 Stunden Sendung dranhängen, wenn es jetzt nicht so spät wäre und ich die Sendezeit auch gebucht hätte. da du einfach auch so viel zu erzählen hast, auch aus der Szene selber durch die Gap. Und ja, aber wir wollen ja auch nochmal so ein bisschen... was vielleicht so nur bedingt mit der Gap zu tun hat, einfach auch nochmal so, du hattest mir erzählt, es gibt ja tatsächlich Journalisten, die bei der Gap gearbeitet haben, die ja jetzt doch schon etwas bekannter sind, zum Beispiel, die so Ja.
Ja, da gibt es ein paar, bin ich immer so ein bisschen stolz, wenn ich die irgendwo in anderen Bereichen sehe. Gab in Mainz gab es eine Mitarbeiterin, die für uns aus Mainz berichtet hat, Silja Böttcher, und die macht heute, ich sehe die manchmal im Morgenmagazin, da macht sie Berichte aus irgendwelchen Krisengebieten in Südamerika, dann denke ich immer so, oh wow, super, ja. Cool. Oder auch Christian Deker aus Stuttgart, der hat die Stuttgart-Seite eine Zeit lang gemacht, als er noch studiert hat, und der hat ja dann für verschiedene Fernsehanstalten gearbeitet nachher und hat unter anderem diesen Film gemacht, die Schwulenheiler, über die Konversionstherapien, wo er sich quasi zu solchen Therapien hingegangen ist und sie das gefilmt haben, und das war eine relativ spektakuläre Sache, die er da gemacht hat. Und ja, da freue ich mich immer, dass
die so, so ein bisschen
sich ausprobiert haben oder das einfach auch wahrgenommen haben. Ja. Ich meine, die haben wirklich Journalismus studiert damals und haben halt, da brauchst du halt einfach Schreiberfahrung. Ja, das ist ja keine Theorie, das ist ja Praxis. Und da haben sich viele halt wirklich für das Gap-Magazin entschieden und bei uns geschrieben. Ja. Heute gibt es leider nicht mehr so viele freie Mitarbeiter, wie wir das früher mal hatten. Ja, aber das war so, ja, finde ich immer noch spannend und schön.
Wenn man so die alten Kollegen dann in solchen Positionen sieht.
Genau.
Du hattest vorhin schon mal so gesagt, die Berichterstattung über Gewalt an queeren Menschen begleitet dich oder euch auch tatsächlich schon über die ganze Zeit. Jetzt ist es ja so, dass es auch immer wieder verstärkter Auftritt, auch gerade in Frankfurt, auch gerade so im schwulen Bermuda-Dreieck, wie man dann auch hier sagt. Wie ist das für euch, wenn ihr gerade vielleicht auch von Partys oder von Abenden berichten müsst, oder gerade du, wo du sagst, verdammt, da war ich ja kurz vorher noch gewesen, bin dann vorher nach Hause gegangen und da ist wieder jemand zusammengeschlagen worden. Jetzt haben wir gerade vom CSD Münster die Aktion, wo eben diese Transperson an ihren Verletzungen erlegen ist. Wie ist das für dich immer, wenn du dann über solche Dinge berichten musst?
Das Schlimmste ist eigentlich die Ohnmacht, weil man irgendwie nichts dagegen tun kann oder keinen richtigen Plan hat, was man dagegen tun kann. Wenn dann was passiert ist, dann ist man natürlich betroffen, alle sind betroffen, und zum Glück ist es inzwischen in Frankfurt zumindest so, dass man so eng mit der Stadtpolitik auch verwoben ist, dass es auch dort ankommt und dass da dort auch wahrgenommen wird, aber da malen die Mühlen halt auch sehr langsam, und ich habe jetzt, gerade in Frankfurt gab es ja auch viele Aktionen, also Demos gegen Gewalt im Bermuda-Dreieck, also in dem Bar- und Kneipenviertel in Frankfurt in der Innenstadt, und auch wohl Gespräche mit der Polizei. Das habe ich jetzt persönlich nicht so mitbekommen. Also ich habe natürlich mit der Polizei gesprochen, so, aber es gibt in Frankfurt das Bündnis Akzeptanz und Vielfalt. Die machen da sehr viel, sind da sehr aktiv, und mit denen bin ich auch eng in Kontakt, und die sind, finde ich, richtig gut, weil das sind auch junge Leute, die sich engagieren, also schon die Next Generation, und da einfach auf die Straße gehen und auch Rechte einfordern und aber auch so klug sind, sich mit der Stadt und der Polizei zu verbünden und zu sagen, wir müssen mit denen zusammenarbeiten. Das wird innerhalb der Szene, haben wir ja beim CSD gesehen, auch nicht immer unkritisch gesehen. Die Polizeipräsenz auf dem CSD, das weiß ich nicht, ob wir da tiefer einsteigen wollen.
Vielleicht
machen wir noch einen Pass auf. Dann,
ja, da will ich mir vielleicht dann tatsächlich Akzeptanz und Vielfalt, die ja da auch nochmal die das Thema, glaube ich, auch angehen. Nein, aber ja, für die ZuhörerInnen einfach vielleicht, die das nicht mitbekommen haben, es gab da einmal am CSD in Mainz, eine Aktion, wo es AktivistInnen gab, die eben dort fast den CSD sozusagen gesprengt haben, weil sie da gegen die Polizei am CSD demonstriert haben. Und soweit mir aber bekannt ist, haben die Frankfurter das eigentlich ziemlich geschickt gelöst und haben das mehr oder weniger unterbunden und haben dann erst recht auch der Polizei für die gute Arbeit gedankt.
Offiziell ja, aber wie gesagt, innerhalb der Szene gab es auch Stimmen, die laut wurden, und ich habe mich auch mit einer Person backstage unterhalten, mit einer Person of Color, und die hat auch gesagt, mir als dunkelhäutige Person, ich habe immer ein komisches Gefühl, wenn ich Polizisten gegenübertrete. Und sie hat mir das auch erklären können. Ich habe das dann auch verstanden, und dann hat sie gesagt, nee, ich kann dir das erklären, ich glaube nicht, dass du es wirklich verstehst, wie man sich als dunkelhäutige Person oder mit einer anderen Hautfarbe, Person mit einer anderen Hautfarbe fühlt. Und dann habe ich aber auch gedacht, ja, dann muss deine Stimme aber auch gehört werden, und deine Sorgen und deine Ängste und deine Nöte müssen auch gehört werden. Und ich habe dann angeboten, dass ich halt Kontakte herstelle zum Awareness-Team beim CSD, und die ja da auch sehr viel dran arbeiten und das auch selber sehen. Ja, und das finde ich halt wichtig. Das macht es nicht einfacher, aber es muss halt einfach drüber gesprochen werden. Ja, und zum Glück sind wir dann am Ende zumindest noch so weit gekommen, dass sie davon ausgeht, dass sie auf dem CSD jetzt vor Polizisten keine Angst haben muss. Ja, das hat sie gesagt, ja, stimmt, das wäre ja auch absurd. Ja. Ja, aber es war halt auch keine Alltagssituation der CSD. Das ist schon auch immer eine Ausnahmesituation.
Ja, das stimmt wohl. Ein anderes kritisches Thema ist halt immer so, auch da hatte ich im Vorgespräch das mal angesprochen, was ich mir wirklich bei solchen Sachen auch mit einbringe, ist zum Beispiel, das Gap-Cover ist immer sehr stylisch gehalten, es ist immer meistens eine typische klischeehafte Person auf dem Cover zu sehen. Wie geht ihr denn auch dann mit dem Thema um oder mit der Kritik, wenn es dann in die Richtung Bodyshaming geht oder von wegen, dass andere Menschen sich irgendwie ausgegrenzt fühlen?
Schwierig, da die Balance zu finden zwischen was verkaufsträchtig ist und was, das finde ich in der Tat auch schwierig und bin ich auch nicht immer 100% glücklich mit. Das ist ein Kompromiss.
Okay.
Gebe ich ehrlich. Ja.
Aber
ich hatte so ein bisschen gehofft, dass wir machen ja einmal im Jahr beim CSD diesen Cover Model Contest, wo sich die Besucherinnen vom CSD quasi bei uns fotografieren lassen können, und dann wird das Cover Model des Jahres gewählt. Und da hatte ich eigentlich, als wir das online gemacht haben in den beiden Corona-Jahren, da haben sich sehr viele Trans-Personen auch beteiligt oder non-binäre Personen und auch viele Queens. Und da hatte ich jetzt beim CSD auch so ein bisschen drauf gehofft und war aber leider nicht so. Haben nicht so viele teilgenommen oder zumindest nicht so, dass ich es wahrgenommen hätte. Und aber in der Tat, das ist so ein Kompromissding. War es aber auch schon immer.
Okay. Vielleicht noch ganz schnell die Frage, wie du sie da so deine Themen aussuchst. Sind es immer tagesaktuell vorgegeben, beziehungsweise greifst du dir dann aus bestimmten Pools, wo du sagst, das ist ein Thema, was ganz interessant ist, oder hier ist das und das in Frankfurt passiert, oder wie machst du das dann für dich?
Ja, schon so. Also ich gucke, was passiert hier gerade in der Stadt. Vieles kriege ich halt auch mitgeteilt. Also das heißt, das rufen Menschen bei mir in der Redaktion an und sagen, das wäre doch mal ein Thema, Und gerade wenn wir hatten ja das mit der Gewalt, da gucke ich halt schon, wen kann ich denn da jetzt mal noch weitergehend ansprechen. Also darüber hinaus, dass man sagt, irgendwie Opfer schildern, was ihnen passiert ist. Und da gucke ich halt immer, dass ich da Ansprechpartnerinnen finde. Ich versuche jetzt gerade die Frau Eskandari Grünberg noch, weiß ich, ob das für Oktober noch klappt, zu bekommen, die sich ja in Frankfurt ist ja auch für Diversity zuständig und im AMCA, im Amt für multikulturelle Angelegenheiten. Und da ist sie diejenige, die jetzt auch beim CSD oder auch bei den Demos aufgetreten ist und quasi gesagt hat, dass sie das zum Thema macht und dass da in Frankfurt was passieren muss, strukturell auch. Also es soll da irgendwelche Gremien geben und so. Und da habe ich damals schon gedacht, beim CSD, ja, da fragen wir mal nach in 2 Monaten. Ja, mal gucken, was. Also ich weiß ja, wie lange sowas dauert, wie lange so ein Prozess braucht. Aber ich finde, nachfragen muss man da schon mal, und da kann man vielleicht auch ein bisschen nochmal zeigen, dass das auch nicht in Vergessenheit geraten ist, was sie gesagt hat auf der Demo. Ja? Also da arbeite ich gerade dran.
Wir können also auf die nächsten ein, zwei Ausgaben gespannt sein. Wir machen nochmal einen Titel und wir haben zu viel geschwatzt. Dementsprechend gibt es jetzt nur einen Titel und dann sprechen wir nochmal so über deine weiteren Projekte, die du so neben der Gap hast. Also, so, wir haben noch 12 Minuten, Björn. du bist im Endeffekt, bist du ja auch ein Kollege sozusagen bei einem Mitbewerber-Radiosender, bei dem ich aber auch schon zu Gast war. Du bist auch bei Radio X vertreten.
Genau, ich mache zusammen mit meinem Freund einmal im Monat eine Radiosendung auf Radio X, mein rosarotes Liebeslied heißt es. Das ist ein Format, was wir übernommen haben, 2021 von einem gemeinsamen Freund, der nach Berlin gezogen ist und das nicht weitermachen konnte. Und das ist so, da geht es eigentlich nur um Musik. Wir haben immer ein Thema und suchen dazu entsprechende Songs raus und schreiben lustige Zwischenmoderationen zu den Themen. Das Lustige war, ich habe damals zu Philipp gesagt, als der Georg uns gefragt hatte, ob wir die Show übernehmen wollen, und dann haben wir gesagt, habe ich zu Philipp gesagt, oh, noch ein Sonntag im Monat, der weg ist, ja. Was, und dann im Endeffekt war das ein Segen, weil das war, dann kam Corona und dann war halt überhaupt nichts mehr an einem Wochenende, nur einmal im Monat unsere Radioshow, und das war echt super, ja, und das macht auch sehr viel Spaß, und ich interessiere mich halt sehr für Musik und da auch ein offenes, ein großes Herz, ja, in viele Richtungen, und
deshalb bist du ja auch unter anderem als DJ unterwegs und das auch schon eine ganze Weile.
Ja. Das war auch so ein Jugendtraum von mir. Ich habe zu Hause immer mit Plattenspielern, wo man die Geschwindigkeit nicht regulieren konnte, also keine DJ-Plattenspieler, schon mal geübt.
Ja, oh, super, ja. Das hat den Plattenspielern bestimmt sehr gut getan.
Da bin ich aber wirklich über eine Freundin zum Club 78 gekommen. Das ist ja auch eine der langjährigen Partyreihen in Frankfurt, und die stand Club 78 für Hits der 70er. Und Oldies und so, und dann hat eine Freundin von mir damals gesagt, da könnte man auch einen zweiten Floor machen mit einer anderen Musik einfach, ja, dass man nochmal so einen Gegenpol setzen. Da habe ich eigentlich so ein bisschen, das war so der erste größere DJ-Auftritt, und es gab halt so kleine Sachen, auf kleinen Partys, wo ich vorher schon aufgelegt habe, und hat sich dann so langsam entwickelt. So,
okay.
Das war. Und dann ja,
du hattest
die Atomic Party ist mir da noch sehr wichtig.
Ja. Das war Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW. Niemand hat an der Uhr gedreht. Es ist tatsächlich schon so spät. Nächste Woche, gleicher Sender, gleicher Sendeplatz, wird wieder queerer Talk gemacht. Aloha!